Hi, hier ist Claudia Kamit. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 4 Jahren und wir wollen euch die Chance geben, da einfach mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr bereits über 200 Folgen und jede Woche kommt sogar bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes, da findet ihr auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Pollux, unschuldig im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg: In diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
Hallo Claudi.
Hello.
Hallo. Ich war gerade noch auf deinem Schoß mit meinem Kopf gelegen.
Ja, das hast du noch nie gemacht.
Das habe ich noch nie gemacht.
Eben hast du gerade so ein bisschen Zuwendung gebraucht.
Ich war verzweifelt kurz. Ich war verzweifelt, weil ich unzufrieden war mit mir selbst.
Du bist aber auch immer sehr selbstkritisch mit dir.
Es war aber auch nicht okay. Ich habe wirklich so ein billiges Gefühl gehabt, wie so ein Kind. So. Und zwar, ich teile es einfach jetzt mit euch. Ja, im Grunde war ich nicht unzufrieden, aber ich war neidisch. Ich war neidisch auf andere Leute. Und es ist bei dem Game passiert es schnell. Du siehst, jemand macht was, eine Idee, die du vielleicht auch selber schon so hattest in der einen oder anderen Form und hat dann damit voll Erfolg oder so. Und statt dass du dann in dem Moment denkst, geil, okay, cool für den oder die, denkst du dann vielleicht so, oh ey, das war ja meine Idee und das hätte ich viel besser gemacht oder irgendwie.
Aber ich finde es total geil, dass du das sagst, weil ich habe immer das Gefühl, dass gerade Neid von vielen immer so, naja, also die meisten tun immer so, als würden sie nie neidisch sein oder würden das gar nicht empfinden. Dabei, glaube ich, tun es sehr viele, gerade in der Branche, in der wir arbeiten. Mhm. Ich bin davon auch nicht gefeilt. Ich denke auch manchmal so, ey, sorry,
du,
aber...
Du? Was? Auch du?
Ja. Jetzt ist es raus, ich bin doch nicht so perfekt.
Du bist ein Mensch. Nee, weißt du, wir haben doch, ich habe bei einem anderen Format haben wir mal über die 7 Todsünden so geredet. Da musste jeder für eine Sünde irgendwie eine Geschichte finden. Und alle drei haben wir uns am schwersten getan mit Neid. Jeder. So, also jeder irgendwie so, oh ja, Wollust haben wir gehabt, ja, Zorn, kein Problem. Aber Neid war bei allen so, keiner will gern neidisch sein. Und in dem Moment auch, und es tat mir auch leid, und ich habe dann rumgepöbelt und irgendwie so, auch unsere liebe Redakteurin irgendwie so angepöbelt, als könnte die was dafür und so. Und das geht ganz tief zurück auf irgendwas auch in mir so. Und zwar kam eigentlich eine Anfrage so, ja, hey, kannst du bei uns da kurz hier so was sagen als Experte. Und ich so, was jetzt irgendwie so, ich fand das irgendwie blöd, ich fand mich irgendwie doof. Ich fand kacke, wie ich reagiert habe. Anstatt, dass ich mich gefreut habe, dass ich überhaupt gefragt werde, war ich irgendwie...
Ich glaube aber, das ist so eine ganz weit verbreitete, in Anführungsstrichen, Krankheit in unserem Bereich, in dem wir arbeiten.
Ja, gut. Also, aber was mich motiviert, sowas auch, ist immer irgendwie besser wieder zu machen, als ich es letztes Mal gemacht habe, um noch besser zu sein, um dann irgendwie sagen zu können, okay, schau mal, die Sachen, die ich mache, mache ich wenigstens richtig gut irgendwie.
Machst du ja auch gut. Du bist halt oft sehr selbstkritisch und du willst manchmal mit dem Kopf durch die Wand. Ich glaube, das ist, was du noch manchmal für dich so lernen sollst.
Das habe ich ein bisschen gemeinsam mit unserem heutigen Protagonisten.
Was für eine Schweineüberleitung, mein Freund.
Ich tue es wieder jede Woche halt. Also, und zwar reden wir heute von einem Fall, den ich live von Haft aus miterlebt habe. Also, der Fall war in bayerischen Gefängnissen zu der Zeit immer irgendwie mal wieder Thema. Wir reden von Gustl Mollat.
Gustl ist auch so ein schrecklicher Name.
Ist die männliche Kurzform von...
Gustav.
Richtig. Und die weibliche von?
Gustavline.
Augusta.
Augusta?
Ja, Augusta, die weibliche Kurzform davon ist die Gustl.
Ah ja.
Witzig, ne?
Mega.
Es ist ein Fall. Das war natürlich
selten so gelacht.
Weißt du, es gibt so Fälle, die jeder mitbekommen hat und zu denen dann auch irgendwie jeder eine Meinung hat. Und es war so zumindest unter den Insassen im bayerischen Strafvollzug.
Weil?
So. Weil das in Bayern passiert ist und man das mitbekommen hat.
Es um Unschuld ging und das ein großes Thema da war?
Also Unschuld ist ja immer so eine Sache. Das werden wir auch jetzt wieder klären müssen. Es ging auf jeden Fall um die Protagonisten. Ich kenne den Richter, der diesen Mann verurteilt hat. Dieser Richter hat mich aus einem Gerichtssaal verwiesen mal. Ich kenne die Justizministerin, die in diesem Fall dabei war, nämlich Frau Beate Merk. Eine ganz, ganz objektiv gesehen furchtbare Frau. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann. Hätte ich subjektiv sagen müssen? Ich meine das nicht mal böse. Ich meine wirklich ganz objektiv betrachtet Schreckliche Justizministerin. Ich bin mit,
du weißt einfach, wie man es macht.
Ich weiß, ich hoffe auch, dass sie das hört. Ich bin ihr einmal im Justizministerium in München begegnet. Und weißt du, wie die mich angeguckt hat? Als wäre ich eine Kakerlake auf zwei Beinen. Das war so original. Sie so, Kammerdiener, irgendwas, nehmen Sie das weg. Und ich musste bei der im Büro was machen. Und ja, andere Geschichte. Diese Frau hat auf jeden Fall eine sehr unrühmliche Rolle bei dem, worüber wir heute reden. Und vor allem wird es aber um zwei Paragraphen gehen. Den Paragraph 20 und den Paragraph 63 des Strafgesetzbuchs. Ich hoffe mal, du kennst diese beide nicht.
Natürlich.
Dann, du kennst sie schon. Ja, dann brauchst du nicht. Aber ich erkläre sie trotzdem, weil manche der Zuhörer sind nicht ganz so fit. Wir werden über die reden in der Folge so. Also ich wusste die damals nicht und deswegen ist es auch interessant. Ich bin ja mal in Gutachten reingegangen, da ging es um den Paragraph 66, ohne zu wissen, was der Paragraph bedeutet. Und das kann ich niemandem empfehlen. Wenn ihr nämlich nicht wisst, worum das Gutachten geht, dann... Bei mir ging es damals, es ging darum, ob ich in Sicherungsverwahrung genommen werden soll.
Oh,
das
richtig.
Ist die 66. Wichtig, wichtig. Und weißt du, was ich dachte? Ich dachte, es geht darum, ob ich ein Jugendlicher bin oder nicht.
Ah ja, schön.
Das ist eine andere Prämisse. Weil
du warst also ziemlich dumm.
Ich habe meine Hosen runtergezogen, ich habe frisch rasierten, kahlen Schädel gehabt beim Reinlaufen. Ich war extra ein bisschen aggressiv.
Wieso hast du deine Hose runtergezogen? Ach so,
noch weiter als normal. Ich sitze ja jetzt, ja, noch tiefer. Guck mal, wie...
Runtergezogen so, klingt aber so, als ob du...
Was sieht man?
Ja, deinen Arsch sieht man, weil du die... Aber du hast Gott sei Dank Shorts an. Aber genau. Die Hose endet echt unter deinem Hintern.
Das ist so. Das ist mein Style, Mann.
Ja, aber wenn du sagst, du hast da die Hose runtergezogen, klingt das ehrlich ein bisschen
doch, jetzt,
sexuell.
Bei dir immer. Das ist.
Entschuldige mal, wenn ich jetzt sagen würde, ja, und dann bin ich da zu dem Professor reingegangen und habe erstmal die Hose runtergezogen.
Sag, wow, cool, die
dann
Alte
würdest
hat
du
Swag.
Doch nicht denken, dass ich da mit einer Baggy Jeans sitze.
Die Alte hat Swag, würde ich mir denken. Also, genau, sowas kann passieren, wenn man seine Paragraphen nicht beisammen hat. Hatte ich nicht. Und zwar gehen wir jetzt ein paar Jahre zurück und zwar in einen Zeitraum zwischen Silvester 2004 und Februar 2005. Die Staatsanwaltschaft wird dem Star unserer Geschichte nämlich vorwerfen, in dieser Zeit mehrere Autos beschädigt zu haben. Was er angeblich getan hat, ist noch schlimmer als einfach nur den Lack zu zerkratzen, wobei das schon geht gar nicht, ne? Hassen wir. Hassen wir. Mögen wir nicht. Aber was er getan hat, ist noch schlimmer. Er hat mit einem sehr dünnen Gegenstand die Reifen zerstochen. Und dadurch war das Loch so klein, dass die Luft teilweise erst während der Fahrt...
Das ist echt heimtückisch.
Ja, heimtückisch. Unfallgefahr ist enorm groß da. Und heftige Nummer, sage ich gleich ganz deutlich, auch an der Stelle, ich denke, das hat er wohl wirklich getan. Denn einen Reifen zu zerstechen ist gar nicht mal so leicht. Hast du schon mal probiert?
Nee.
Ich schon, weil, ne, kriminelle Welt, man macht alles mal. Und es auch einem Feind mal die Reifen zu zerstechen. Und das ist gar nicht mal so leicht. Ich habe mich damals, ich weiß gar nicht, ob ich es so sagen kann, aber ich habe mich an der Hand verletzt. Weil ich hatte so ein dummes Einhand-Klappmesser und es ist mir halt irgendwie umgeklappt, weil es so ein billiger Schrott war und hat mir selber in die Hand geschnitten. Also ein Reifen ist gar nicht mal so leicht.
Also das heißt, er hat es wahrscheinlich mit einem Cuttermesser gemacht.
Ich vermute fast, ich kann es dir nicht sagen. Weil wenn der so dünn war, es muss ja eher wie eine Art feste Nadel, er wird irgendwas gewesen sein. Weil das Ding ist, also so oder so gehört da ein bisschen was dazu und der Verdächtige in unserem Fall hat einen Ruf als Autofanatiker und hat mal einen Reifenhandel besessen. Also er weiß, wie man einen Reifen kaputt macht, so, ne? Besser sogar noch als alle anderen. Außerdem gibt es Videoaufnahmen von einem der Tatorte und der Verdächtige auf den Videoaufnahmen trägt einen Mantel und einen Hut, wie den man sichergestellt hat in der Wohnung des Tatverdächtigen.
Klingt ja wie in einem Buch, in einem alten.
Mantel und Hut ist schon so. Und der heißt Gustl. So, und der trägt einen Mantel und einen Hut. Ist,
ein Trenchcoat wahrscheinlich nicht.
Das ist schon recht viel. Und ich würde persönlich, als Beweisführung würde mir das jetzt mal reichen, dass du höchstwahrscheinlich... Es gibt auch noch einen weiteren, also den letzten Beweis sozusagen. Der Verdächtige hatte zu jedem der Opfer eine Verbindung. Das ist dann auch so, ne? Wenn 15 Autos zerstochen werden und du kennst die alle und die sind an verschiedenen Standorten, dann höchstwahrscheinlich, ne, mit all dem anderen bist du der Täter gewesen.
Und du glaubst, dass er schuldig ist?
An der Tat, ja.
Okay.
Also Reifen zerstochen.
Also versuche ich jetzt mal so die Gegenseite einzunehmen.
Du bist jetzt der sagt, er war es nicht. Da bist du an der Stelle, kommst du aber nicht weiter.
Aber schade.
Sei sein Anwalt. Es gab keine Verletzten oder so. Das kann man ihm zugute rechnen, ne?
Aber anscheinend auch mehr Glück.
Ja, und man hat vor allem die Autos, andere Leute nicht zu berühren. Punkt. Als ehemaliger Rennsport-Enthusiast hätte der gute Mann das wissen müssen. Die Anzeige dafür läuft vollkommen zu Recht auf Sachbeschädigung. Kann er noch froh sein, ne, dass man nicht, aber es ist Sachbeschädigung. Dass er dafür die nächsten 7 Jahre hinter Gittern verbringen wird, kann er jedoch nicht wissen. Der gute Gustl mollert. Fangen wir noch ein bisschen vor der Sachbeschädigungsnummer mit dem Fall an. Und diesmal beginnen wir mit der Liebe.
Da formst du ein Herz.
Form ich dir ein Herz.
Yay!
Mit 21 Jahren lernt Gustl mollert die etwas jüngere Petra kennen. Beide lieben schnelle Autos und sie verstehen sich auf Anhieb. Es ist ja selten, dass du eine Frau findest, die dann auch Autos so gut findet. Wahrscheinlich, oder?
Ja, du total Klischee, Schublade auf und wieder zu.
Mach ich. Bin ich gut. Bin ich immer gut für das Klischee-Ding hier. Aus der leidenschaftlichen Romanze wird Liebe und die beiden heiraten 1991. Wie du die Augen verdrehst, kannst du nicht haben, dass da jemand die Liebe findet.
Da spricht der Neid.
Da sind wir auch wieder neidisch. Ja. Oh, die Hexe. Naja, das ist vielleicht auch was. Vielleicht kannst du mal jemanden durch ein gemeinsames Hobby kennenlernen. Too soon?
Ich überlege gerade, welches Hobby ich habe. Ich mal gern. Ich höre gern Rap. Cool. Ich gucke gern Serien.
Es gibt
kann man
viele,
alles allein machen.
Super viele. Kannst du alles allein machen. Naja, gut, also bist du wieder auf dem Markt oder wie das?
Nee.
Okay, nee, da gibst du noch ein bisschen.
Ja.
Willst du nicht so reden gerade?
Nee, will ich nicht so reden.
Dann lass es. Ich will ja nur die Leute auf dem Laufenden halten. Mich fragen immer wieder welche, ob man die Claudia auch irgendwie daten könnte.
Wahrscheinlich deine Mörderfreunde.
Nein. Mich fragen.
Bei meinem Glück.
Nee, mich fragen, mir schreiben das Leute. Wildfremde auf Instagram. So.
Wieso schreiben die denn dir und nicht mir?
Keine Ahnung. Einer davon ist zum Beispiel ein sehr guter Freund und Supporter. Ja, der Amir. Der findet dich klasse.
Klasse.
Können wir einen Kontakt herstellen. Also,
können wir jetzt weitermachen?
Petra ist die unangenehm.
Ich fühle mich schon.
Wie du bei Herzblatt.
Ja.
Du wählst eh wieder irgendeinen Killer aus. Also, Petra arbeitet bei der Hypo Vereinsbank in der Vermögensberatung. Sehr sympathisch. Sie hilft also Menschen mit viel Geld, ihre Kohle gewinnbringend anzulegen. Und wie sich später herausstellt, nimmt sie es mit den internen Abläufen der Bank nicht allzu genau. Auf den ersten Blick, für mich als Laien, sieht es sogar so aus, als wäre das, was Petra macht, illegal. Denn sie hilft Kunden dabei, ihr Vermögen in die Schweiz zu bringen, macht es auch mit Fahrten, wo sie Bargeld rüberbringt angeblich, und man spricht in dem Zusammenhang von Schwarzgeldkonten, auf denen Millionen von damals noch D-Mark geparkt sind.
Mhm.
Gustl mollert gibt später zu Protokoll, dass er selbst bei solchen Kurierfahrten dabei gewesen sei.
Das ist ja ein richtiges Gangsterpaar.
Er ist nicht involviert so wirklich, sondern er ist halt jemand, der gerne Auto fährt und der Ehepartner der Frau. So stellt er sich hin. Ja? Und warum auch nicht, wenn sie in der Vermögensberatung arbeitet und sagt, wir fahren da Geld rüber in die Schweiz, kommst du mit, Schatz, dann fährst du halt mit, mein Gott. Dem Ehepaar Mollert geht es finanziell sehr gut. Er tunt und restauriert Autos und handelt eben mit Reifen. Und Petra hat diesen Job bei der Hypo. Es geht den beiden so gut, dass man sich einen Ferrari leisten kann.
Wow.
Und jetzt sagen ganz viele Podcast-Kollegen und auch Reporter einen Satz, den ich jetzt bei der Recherche immer wieder gesehen habe. Und zwar, zum Teil ist dieser Lebensstil getragen von einer Erbschaft, die Petra Mollert macht. Was denkt man jetzt?
Irgendwer, die Tante ist gestorben, die Mutter ist gestorben und sie hat Kohle geerbt.
Und sie kommt halt aus einer wohlhabenden Family, ne? So denkt man dann so. Weil
bisschen,
sonst
ja. Zumindest hatte sie da so.
Und das stimmt nicht. Ich habe mir nämlich die Mühe gemacht, mal zu gucken, wer da eigentlich beerbt wurde. Und du weißt, ich bin ein misstrauischer Mensch und so. Und ich habe auch manchmal so ein Gefühl. Und Petra erbt fast 1,2 Millionen Mark.
Wow.
Und jetzt bin ich gespannt, was du davon hältst. Von einem ihrer Kunden.
What?
Jemand, für den sie als Beraterin tätig war. Und nicht nur das. Wenn man die Todesursache überprüft, findet man heraus, dass der Kunde unter mysteriösen Umständen Selbstmord begangen hat.
Okay, wow.
Das Allerbeste ist, dessen Frau ging bis auf den Pflichtanteil leer aus und war darüber sehr überrascht.
Okay. Darf ich kurz eine Sache dazu fragen? Würde man denn sein Geld über, also müsste man das in ein Testament schreiben und dann beglaubigen lassen? Ja. Oder würde man das auch theoretisch mit dem Bankfuzzi machen lassen können?
Ich glaube, du brauchst, also ich bin jetzt kein Testamentsexperte, aber ich denke mal, also Testament brauchst du auf jeden Fall für die Nummer dann. Und ne, ob das notariell beglaubigt sein musste, wenn es handschriftlich geschrieben ist, hast du vielleicht noch andere Chancen und so, aber.
Aber es ging jetzt nicht, dass sie das heimlich einfach verändert?
Nein, es war sein
also,
Testament.
Ah ja. Aber trotzdem strange.
Sehr strange. Wenn man später Petra danach fragt, sagt sie immer nur, ich möchte nicht darüber reden. Und das finde ich schon sehr seltsam.
Mhm.
Angeblich, und das ist jetzt laut Gustl mollert, hat sie außer dieser Erbschaft, die auf dem Papier stattfand, auch noch ein Schwarzgeldkonto in der Schweiz namens Monster übernommen. Und das ist schon, also dieser Kunde hat auf jeden Fall Kohle gehabt. All das weiß Gustl Mollert und wir kommen gleich drauf, wie das jetzt weitergeht. Aber ich will an der Stelle schon mal sagen, er fährt einen Ferrari und ja, er hat sich auch sonst nicht groß über den wohltätigen Geldsegen beschwert. Ja, weil das kann man danach dann immer so, ja und das war, aber damals bist du Ferrari gefahren, mein Freund. Ende der 90er Jahre kippt diese Stimmung aber und Gustl Mollert erzählt Freunden, dass er sich Sorgen macht wegen der Geschäftspraktiken seiner Frau. Er entdeckt Papiere in dem kleinen Büro, das seine Frau im gemeinsamen Haus eingerichtet hat. Also die hatte da so ein Büro, ne? Und Papiere, auf denen sehr dubiose Geldtransfers ausgewiesen sind. Die Geschäftskonten tragen Namen wie Pythagoras, Klavier 2285 oder Seligenstadt 2986. Und wenn man Gustl Mollert glauben kann, dann kommt es darüber auch immer wieder zum Streit. Er hat Angst, dass sie mit ihrem Handeln nicht nur ihre Freiheit, sondern auch das gemeinsame Hab und Gut aufs Spiel setzt.
Mhm.
Und er verbietet ihr sogar, die gemeinsamen Autos für diese Kurierfahrten weiter zu benutzen. Das alles übrigens bestreitet sie. Irgendwann.
Was bestreitet sie?
Sie bestreitet, dass er, dass weder die Konten noch, dass sie Kurierfahrten gemacht hat. Sie bestreitet komplett.
Diese Konten, mit denen hat sie nichts zu tun.
Bestreitet,
was er da gelesen hat, das hat er sich ausgedacht.
Alles ausgedacht.
Ah, ja.
Keine einzige Kurierfahrt gemacht. Irgendwann droht er ihr sogar, ihren Arbeitgeber über die illegalen Tätigkeiten zu informieren und sie im schlimmsten Fall anzuzeigen. Und an der Stelle werde ich so ein bisschen misstrauisch. Weil du willst also die Frau schützen davor, dass sie in den Knast geht. So sagst du. Du willst also die Frau schützen davor, dass sie euer gemeinsames Hab und Gut verliert. Und dann drohst du ihr mit einer Anzeige?
Nee, er will, glaube ich, schützen, dass das Geld flöten geht.
Aber dann scheinst du deine Frau nicht besonders zu lieben.
Ja, ich denke, da wird es ihm eher ums Geld gehen.
Es klingt komisch. Wenn man aber genau hinsieht, entdeckt man, dass Petra etwa zur gleichen Zeit eine Affäre mit einem ihrer Arbeitskollegen bei der Hypo beginnt. Und mit dem Mann zieht sie nach der Trennung von Gustl später sogar nach Berlin. So, also dieser Heere, oh, ich wollte doch nur eigentlich, dass das aufhört und diese illegalen Machenschaften und das ist so schrecklich, das ist mir so auf dem Gewissen gelastet und so. Das alles kommt gleichzeitig, wo seine Frau eine Affäre mit einem anderen Mann auch beginnt. Also das scheint wohl eher der Grund gewesen zu sein für seine Ehrlichkeit. Nach nur 10 Jahren Hochzeit ist die Beziehung komplett zerrüttet.
Nur, ist das doch lange.
Ja.
Irgendwie auch ein bisschen.
Weiß nicht, ich will für immer mit meiner Frau zusammen.
Ja, du, ich verstehe das. Aber in 10 Jahre finde ich es auch schon mal nicht schlecht. Nur 10 Jahre, na gut.
Nein, ich weiß, was du
meinst. Päpstlicher sein als der Papst.
Wir haben auf jeden Fall da wieder so irgendwie, niemand ist einfach nur gut, so der liebevolle Ehemann und Samariter, der seine Frau zurück auf den Pfad der Tugend führen will.
Ah, ja,
vielleicht eher doch der gehörnte Ehemann, der seiner scheidenden Ehefreundin reinwirken will halt. Ich war auch fast ein bisschen enttäuscht, dass ich das gefunden habe, weil, naja, ne, es wäre irgendwie... Ich habe irgendwie gehofft, dass er, weißt du, man hofft so, dass er wirklich dann an der Stelle nur gut sein wollte oder so. Aber da hatten es in der letzten Folge schon, Ruben Carter, kein Triple Murder, aber vielleicht auch nicht unbedingt ein geiler Typ halt so.
Voll, ne? Voll.
Und ja, Gustl Mollert wäre gern dieser überkorrekte Partner, der nicht ausgehalten hat, dass seine Frau das Gesetz bricht, aber ich glaube eher, dass es das Fremdgehen und die Angst war, dass ihm der Reichtum davon schwimmt. So.
Ja, das, ganz sicher.
Ja. Wir wissen, dass sein Business, die Autorestauration und der Reifenhandel nicht so gut liefen. Das spielt auch noch mit rein. Aber, und da bin ich jetzt sein Anwalt, deswegen hat er noch lange nicht das verdient, was jetzt passiert. Und hier müssen wir aufpassen, das sieht seine Ex-Frau Petra sicherlich anders. Kommen wir zur Tat, neben der Sachbeschädigung. Am Sonntag, dem 12. August 2001, Jahre vor dieser Sachbeschädigung, die man ihm meiner Meinung nach nachweisen kann, kommt es laut Petra zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Angeblich hat Gustl sie geschlagen, gebissen und bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. 2 Tage später geht sie zu ihrer Ärztin, Dr. Madeleine Reichel. Das Attest wird komischerweise aber erst 10 Monate später ausgestellt.
Mhm. Woran liegt das?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Attest dann nicht aus Erinnerung, sondern aus den damaligen Aufzeichnungen anscheinend entstanden ist. Gut, wenn du jetzt zum Arzt gehst und dich durchchecken lässt, dann brauchst du nicht unbedingt einen Attest. Kann man auch sagen. Also, ne, ich gehe zum Arzt, ich bin verprügelt worden, das Attest, wann brauche ich es? Ich brauche es für die Versicherung, ich brauche es, wenn ich eine Anzeige machen möchte, ich brauche es, ne?
Ja.
Ich brauche es eigentlich sonst. Für meinen Arbeitgeber, theoretisch, bräuchte ich so einen Attest dann auch nicht, sondern reicht der, ne, verletzt. Jetzt kannst du mal, ich drehe mal meinen Laptop um, dann kannst du mal kurz lesen, was sie alles hatte.
Sie hatte Prellmarke und Hämatom der rechten Schläfe von 3x5 cm Durchmesser, handbreite Hämatome an beiden Oberarmen, Hämatome an beiden Unterschenkeln, Würgemale am Hals unterhalb des Kehlkopfes, Bisswunde am rechten Ellenbogen mit Abdruck von Unter- und Oberkiefer. Also schon viel.
Schon viel. Leider gibt es natürlich keine Fotos, weil Attest ja erst 10 Monate später. Und an der Stelle, ich will Opfern glauben. Unbedingt.
Ja, und vor allem, warum sollte die Ärztin da lügen, wenn sie das nicht hätte?
Darauf kommen wir gleich. Mhm. Ich tue das auch hier erstmal mit den Opfern glauben. Aber eins ist klar, Ärzte könnten uns allen so viel erleichtern, wenn sie anständig dokumentieren würden. Fotos, besonders von verdammten Zahnabdrücken, wären jetzt ausschlaggebend. Wenn ich eine Bissspur fotografiere, kann ich sagen, wer diese Bissspur gemacht hat. Und ich spreche jetzt nicht mal davon, dass der Arzt unbedingt eine Anzeige machen muss. Darum geht es nicht. Das geht den Arzt nichts an. Ob du eine Anzeige machen möchtest, wenn dir was passiert ist oder nicht, ist deine Entscheidung. Und die Dokumentation könnte ja auch bestimmt irgendwie so in dieses Schweigepflicht. Das sieht ja kein. Aber sie müsst, diese Dokumentation wäre meiner Meinung nach verpflichtend.
Mhm. Okay.
Oder? Was denkst du? So, weil.
Naja, also ich würde jetzt bei der Bisswunde gebe ich dir irgendwie recht. Andererseits denke ich gerade so, naja, wenn das schon eine Ärztin da in diesem Falle runterschreibt, ist das ja eine Dokumentation, weil das ist ja eine Frau, die nichts davon hat, sich da irgendwelche Sachen auszudenken.
Könnte aber von jedem sein, der Biss.
Ja, der Biss, genau. Es ist jetzt noch kein profundes Mittel, um irgendwas zu beweisen. Also was die Bisswunden angeht, würde ich dir recht geben. Würde es Sinn ergeben, dass man das fotografiert. Andererseits habe ich auch schon bei sehr vielen Sachen im Fernsehen gesehen, dass da auch bei Bisswunden ganz oft es auch zu Fehlurteilen kommen kann, klar, weil die nicht safe sind. So.
Klar.
Ist nicht wie ein Fingerabdruck.
Also mein Gebiss zum Beispiel ist glasklar wegen diesem einen Zahn nach hinten.
Mhm.
Aber weißt du, es ist halt Wasser auf den Mühlen derer, die den Opfern nicht glauben wollen. So dieses... Ja, wo sind denn die Bilder? Oder komisch, dass es 10 Monate später erst. Mach's doch gleich. Weißt du, mach es gleich anständig. Mach Fotos und nimm den Fall vernünftig auf. So. Und nicht so, ja, dann haben wir dann erstmal nur die Wunden versorgt und dann 10 Monate später haben wir das Attest geschrieben. In diesem besonderen Fall kommt hinzu, dass Petra angeblich auch andere Ärzte in ihrem privaten Umfeld gefragt hat, ob sie Geld für sie in die Schweiz schaffen soll.
Andere Ärzte?
Ja, du hast ja mehr als einen Arzt. Und wenn du jetzt auch noch wohlhabend bist und verheiratet, dann bist du vielleicht auch mit deinem Arzt noch im... Die treffen sich oft auf der Rennstrecke, solche Leute, weißt du? Die sind dann auf der Rennstrecke, heizen ihre Ferraris, ihre Porsches und so weiter, ne? Und dann trifft man sich auch mal... Oder man hat einen gemeinsamen Händler, der...
Und dann sage ich so, ey, du, wollen wir nicht mal einen schönen Ausflug in die Schweiz machen?
Nee, hast du nicht... Was machst denn du eigentlich mit deinem Geld so? Ne? Ja, ich mach das und das. Puh, also ich bin Anlageberaterin bei der Hypo und ich sag dir, da verlierst du eine Menge.
Mhm.
Wenn wir das so und so machen, sparst du dir...
Achso, dass die deren ihr
Euro.
Eigenes Geld darüber
denen ihr
schaffen.
Geld, ja eben. Du bist
ich dachte, dass die Geld von ihr...
Nö, warum sollten die?
Ja, okay. Nee,
achso, ey, du willst meine Fluchtwagen für meine Schwunglerin sein?
Nee, das klang gerade so, dass die Ärzte gefragt haben, ob sie Geld in die Schweiz.
Ob sie Geld haben, ob sie Schwarzgeld haben. Also hast du Schwarzgeld?
Dann lass es uns in die Schweiz bringen.
Ich bring's für dich in die Schweiz, ich leg dir ein Konto an, ich sag dir, wie du das verwaltest und so weiter.
Kapiert.
Und da gibt's einen Zahnarzt zum Beispiel, der das sagt, dass der ihn darauf angesprochen hat. Und ich sage nicht, dass das bei dieser Frau Dr. Reichel jetzt auch der Fall war, aber es hinterlässt genau dieses Geschmäckle, was wir mit Fotos umgehen könnten.
Mhm. Kannten die sich denn?
Wenn sie Hausarzt ist, zu dem sie geht. Und sie muss mit dieser Ärztin relativ gut vertraut gewesen sein.
Okay.
Es wird also Stimmen, ne? Es gibt Stimmen, die behaupten, dass die Ärztin hier aus eigenem Interesse gehandelt hat. Ich kann mir dazu keine Meinung erlauben und ich bleibe dabei, ich will den Opfern glauben. Lausige Dokumentation ist trotzdem Shit. Der Rosenkrieg geht unterdessen weiter und Gustl Mollert schreibt tatsächlich jetzt mehrere Briefe an die Geschäftsleitung der Hypovereinsbank. Darin schildert er detailliert die Übertragung von Vermögenswerten deutscher Kunden an Schweizer Banken. Er informiert die Chefs dort in der Hypovereinsbank Chefetage darüber, dass einige deren Mitarbeiter auf eigene Rechnung Geld mit Geschäftskunden machen. Das ist ja dann so eine Sache. Du lernst den Kunden hier kennen und sagst dann, ja, wir können auch nochmal Mittagessen gehen und drüber reden, was wir an der Hypovereinsbank vorbei machen könnten als privater Anlageberater.
Mhm.
Und er schreibt tatsächlich, seit Jahren belasten mich diese Geschäfte seelisch und dadurch auch körperlich.
Das heißt, du stellst ihn so ein bisschen dümmlich vor, weil Warum? Du liest so die Stimme so.
Das ist ja wohl jetzt, du interpretierst so, ich stelle mir den nicht dümmlich vor. Er sagt dir, was seltsam ist. Er sagt, seit Jahren belasten mich die Geschäfte meiner Frau seelisch und dadurch auch körperlich. Mir ist seit Jahren nicht möglich, meine Frau zu einem Ausstieg zu bewegen. Finde ich irgendwie, liest man so. Was ist das deine Frau? Man redet mit ihr, schreibt nicht ihren Chefs. Ich bin nicht auf seiner Seite in der Geschichte so ein bisschen. Ne? Also,
naja, zumal die ja auch getrennt sind, ne?
Die sind da in der Trennung gerade. Es ist ein bisschen weird so. Er hält auch keine Antwort. Auch seine weiteren Schreiben, in denen er Namen und Kontonummern nennt, bleiben unbeantwortet. Aber Namen und Kontonummern. Ja, warum sollen die mit ihm reden? Das ist irgendein Typ mit dem...
Na, aber die könnten das ja mal nachverfolgen.
Ja, aber das werden sie nicht mit ihm klären.
Nee.
Ich habe dann noch ein bisschen mehr reingelesen und es klingt alles recht verworren. Es hat auch was von einer Verschwörungstheorie. Er fängt so an mit dem Brief schon. Was interessiert es? Das interessiert die Übervereinsbank nicht, deine moralische Dinge. Warum? Was hast du für Infos? Gib die her. Und dann sagt er aber auch solche Dinge wie, ja, meine Frau, also angeblich hat seine Frau mit einem LKW Belege abtransportiert und vernichtet. Sowas klingt dann so, und es sei alles so hochspekulativ und illegal. Es gibt Berge von Beweisen und so solche Sachen, schreibt er. Und dadurch, da kann man sich beim Lesen den Eindruck nicht erwehren, dass Gustl Mollert sich da so ein bisschen in was reingesteigert hat. So, ne? Und er besucht sogar Petras Bruder und will dem davon erzählen. Der haut ihm dann eine.
Und nicht gut.
Nicht gut, aber auch jetzt nicht so überraschend. Und hat Gustl angezeigt dann dafür, dass er Briefe aus dem Briefkasten klauen wollte. Was wahrscheinlich, würde ich jetzt auch mal, rein hypothetisch, du gehst dorthin, kann ich mir, wenn sie ihre Post dorthin umgemeldet hat an die Adresse des Bruders, könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich versucht hat, Briefe aus dem Briefkasten zu klauen. Finde ich jetzt nicht, würde mich jetzt nicht überraschen.
Ja, mich auch nicht.
Es sieht jetzt auch nicht so gut aus und wirkt echt ein bisschen wie so eine wirre Verschwörung, Prometheus, Pythagoras, was immer.
Aber es müsste doch trotzdem auch noch was passieren, wenn er dafür Beweise hat.
Das ist es. Und er hat es ja alles an diese Bank geschickt und unter anderem auch in die Staatsanwaltschaft. Bei der Staatsanwaltschaft ist nichts passiert. Und viele Jahre später hat sich erst herausgestellt, dass die Hypovereinsbank das alles doch sehr ernst genommen hat. Denn Petra und eine Reihe von Kollegen mussten nach einer internen Untersuchung ihre Schreibtische räumen, haben teilweise fristlose Kündigungen bekommen. Es gab Rücktritte. Rücktritt ist auch immer so. Entweder du trittst zurück oder wir treten
Bauernopfer.
Nicht zurück. Und die Bank hat, nachdem sie die Dokumente geprüft hat, komplett Tabula Rasa gemacht in dieser Abteilung.
Und das wusste er aber bestimmt, ne?
Das wusste er nicht.
Dass sie also gefeuert wird?
Warum soll sie ihm nicht sagen? Er wusste dann irgendwann wahrscheinlich, dass sie da nicht mehr arbeitet. Vielleicht hat er sich's auch gedacht, aber er hat von der Bank nie eine Rückmeldung bekommen. Und jetzt erst, fast 2 Jahre nach diesem vermeintlichen Überfall auf sie, geht Petra in Berlin, schon getrennt von ihm in Berlin lebend, 2 Jahre nach der Tat, geht sie zu einem Ermittlungsrichter und erstattet Anzeige.
Gegen ihn?
Gegen Gustl, wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Und hier haben wir wieder dieses Problem. Und eins ist klar, ja, es sollte jedem Opfer selbst überlassen werden, ob und wann es seine Peiniger anzeigt. Geht niemandem von uns was an. Und wenn das 12 Jahre später ist, und wenn es 30 Jahre später ist, ne, es ist, haben wir nicht zu bestimmen. Wenn wir aber, wie in diesem Fall, so eine extrem auffällige Timeline haben, ne? So, hier geht der Streit los, ne? Dann geht sie zum Arzt, dann eskaliert der Streit, dann lässt sie sich das Attest geben, dann kommt die Anzeige bei ihrem Arbeitgeber, jetzt geht sie, macht sie eine Anzeige bei der Polizei. So, das ist schon ein bisschen, wir müssen es zumindest in unsere Überlegungen mit einbeziehen. Wir müssen das im Kopf haben.
Kann ja trotzdem aber sein, dass sie erst nach all diesen Sachen dann irgendwie auch den Mut für sich gefasst hat, zu sagen, okay, ich schütze den jetzt aber nicht mehr weiter,
genau,
weil er mich auch nicht geschützt hat. Er hat mich in den Pranger gestellt, dann gehe ich jetzt auch raus mit dem, was er mir angetan hat.
Nicht mal nur den Mut, vielleicht auch einfach ist sie sauer und sagt, ey, jetzt reicht's. Und ich zeig dich nicht an, oder was, du Arsch. Also trotzdem müssen wir es mit reinbeziehen. Und eine interessante Sache ist, dass die Anzeige tatsächlich mit einer Lüge beginnt. Und zwar beginnt sie mit: Gustl besitzt eine scharfe Langwaffe, für die er keine Waffenbesitzkarte hat. Und bei der Durchsuchung der Wohnung findet die Polizei ein Luftgewehr, keine scharfe Waffe. Und das wusste sie. Das weißt du. Du weißt, ob das eine Spielzeugpistole ist, die er hat, mit der man so. Oder, und sie hat auch so gesagt, das war eine Waffe, die er über die Mutter und Ding und das und das. Nein, sie beginnt also mit einer Lüge.
Mhm.
Und das ist auch typisch, muss ich sagen, für Leute, die bei mir in dem Fall Falschaussagen gemacht haben, ist die Lüge mit einer Waffe. Weil du immer denkst, was führt am schnellsten dazu, dass die Polizei ernst macht? Ja, der Mann ist bewaffnet. So, ne? Ach, Vorsicht, vor dem, ich habe Angst. Der, warum haben sie denn Angst? Weil das ist immer so, ja, ich habe Angst vor ihm, aber, ne? Und dann, ja, warum haben sie denn Angst? Ja, der hat eine Waffe.
Aber am Ende weiß man doch, dass man sich damit erst überhaupt in Schwierigkeiten bringt.
Eigentlich nicht. Wenn die ein Luftgewehr finden, dann kannst du immer sagen, ich habe mal, bei uns war mal da, also ich, das kannst du immer. Die haben ja was. Das kann, und dann sagt sie, oh, Entschuldigung, ich kenne mich ja nicht aus mit Waffen.
Ah ja, okay.
Ne? Aber die Cops sind erstmal SEK und pff, ne? Jetzt wird alles noch sehr viel weirder.
Aber dann wiegt doch diese Lüge gar nicht so schwer.
Sie lügt nicht schwer. Nichtsdestotrotz ist es bezeichnend, wenn er, meiner Meinung nach, wenn eine Aussage mit einer Lüge beginnt.
Aber vielleicht wusste sie nicht, was das für eine Waffe ist.
Vielleicht.
Kann
vielleicht,
er wirklich auch sein.
Genau, vielleicht wusste sie nicht, ob es eine, was für eine Waffe es ist. Vielleicht hat sie es aus Versehen ganz am Anfang gesagt. Vielleicht stimmt die Timeline nicht. Vielleicht hat sie wirklich, es gibt viele vielleicht. Mhm. Jetzt geht bei der Staatsanwaltschaft Nürnberg ein Fax ein mit einer Stellungnahme einer anderen Ärztin aus der forensischen Klinik am Europakanal. Eine Klinik, in der ich selbst schon gesessen habe, in der ich selbst schon begutachtet wurde. Und Mann, Mann, das ist ein ätzender Laden. Aber gut, in dem Fax der Ärztin stand, Gustl Mollert leidet mit großer Wahrscheinlichkeit an einer ernstzunehmenden psychiatrischen Erkrankung. Und das zu sagen ist schon ein starkes Stück, denn die Ärztin hat Gustl Mollert nie getroffen.
Hä?
Sie stützt ihre Aussage einzig und allein auf Petras Aussage.
Und das ist legal, das ist doch eine Ferndiagnose, das kann doch nicht...
Petra ist bei ihr in Behandlung.
Na und?
Sie ist eine ihrer Ärztin.
Die kann ja auch Schmuh erzählen.
Sie kann sehr wohl aber, wenn, ne, zu dem laufenden Verfahren ihre Meinung geben, als Ärztin der Klägerin. Das darf nur keinen interessieren. Sie kann natürlich was sagen.
Also jetzt, wenn wir mal kurz irgendwie Johnny Depp und Amber Heard, da hat die... Du kennst Johnny Depp, wirst du doch wohl kennen, oder? Die haben ja gerade diesen Gerichtsprozess auch, wahrscheinlich ist der schon vorbei dann am Ende, jetzt hier, aber da hat die eine Ärztin, Amber Heard, eine Borderline-Störung diagnostiziert und ich fand das erstmal sehr ätzend wegen Ferndiagnose und so und dann kam aber raus, dass sie sich, ist auch die Frage, aber die haben sich angeblich 2x8 Stunden lang gesehen, also hat sie interviewt quasi und hat auch sonst irgendwie sehr viel recherchiert und dann denke ich so, naja, dann gibt es wenigstens eine Mini-Grundlage, ob das jetzt stimmt, kann man auch mal irgendwie, da kann man bestimmt anfechten.
2x8 Stunden ist sehr lange für den Gutachter, das machen die hier bei Mordprozessen teilweise nicht mal.
Aber ich finde so, nur über ein Therapiegespräch von mir, also weißt du?
Na, überleg mal, das Therapiegespräch von mir bescheinigen sie dir eine ernstzunehmende psychiatrische Erkrankung. Ist eine absolute Frechheit. Man muss aber auch sagen, Gustl kommt bei Petras Ärzten, kommt er nicht gut weg. An der Stelle. Und wieder, wir haben einen Arzt, der gesagt hat, sie hat mir angeboten, Schwarzgeld für mich zu transferieren. Ich sage nicht, dass diese Ärztin, weil die weiß es ja auch, dass man so nicht arbeitet. Nochmal, es ist nur wieder etwas sehr Seltsames.
Ich finde es einfach unprofessionell.
Unprofessionell im besten Fall. Das Gericht beantragt eine Begutachtung, ob die Voraussetzungen für den Paragraph 20 vorliegen. Und das sind wir. Der Paragraph 20 besagt nämlich, dass ohne Schuld handelt, wer bei Begehung der Tat wegen einer krankhaften seelischen Störung unfähig ist, das Unrecht der Tat einzusehen.
Mhm.
In deinen Worten?
Der kann eigentlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, weil er sozusagen an einem psychischen Ding leidet, an irgendetwas, was ihn eigentlich nicht, also man kann ihn dafür nicht verantwortlich machen.
Es hindert ihn daran zu erkennen, ob das, was Recht er tut, oder Recht oder gut oder schlecht, also ob es erlaubt ist, was er tut.
Unzurechnungsfähigkeit.
So, das wäre dieser Begriff. Genau. Also im Klartext, man ist so verrückt, dass man nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist und deswegen kann man auch nicht verurteilt werden.
Das klingt, so fies wollte ich es jetzt nicht sagen.
Das klingt richtig nice. Und ich kenne auch Leute, die von diesem Paragraphen profitiert haben. Also, ne, wenn es zum Beispiel darum geht, Mord oder eben schuldunfähig in dem Moment. Bei Gustl Mollert ist es ein bisschen anders und er ist außer sich. Man versucht, ihn als verrückt darzustellen. Und um seine Seite der Geschichte zu untermauern, lässt er dem Gericht all die Unterlagen zukommen, die er auch schon an die Hypovereinsbank geschickt hat. Also er schickt ihnen diesen Batzen mit teilweise wirrklingenden Dingen, die aber in der Bank ja dazu geführt haben, dass es interne Untersuchungen gab. Mhm. Im Gegensatz zur Bank interessiert sich die Strafverfolgungsbehörde einen Dreck dafür. Man beginnt keinerlei Ermittlungen in diese Richtungen und später wird man behaupten, es hätte ja keinen Anfangsverdacht gegeben. Wie soll man die Ermittlungen rechtfertigen? Es gibt ja keinen Anfangsverdacht. Und ich schwör's dir, ich könnte jetzt den dieses Mikrofon abreißen und zum Fenster rausschmeißen. Weil, wenn ich in Bayern bei den Bullen anrufe und sage, ey, entschuldigen Sie, ich glaube, mein Nachbar hat Marihuana-Pflanzen. Hier riecht es jeden Tag nach Marihuana. Ey, dann kicken die dem die Tür ein und suchen die Pflanzen. Mhm. Da gibt's dann Anfangsverdacht. Das kann ich anonym machen und die kommen. Mhm. Aber wenn ich jemand 400 Seiten Papier schicke, in denen detailliert beschrieben wird, wer von wo nach wo Schwarzgeld transferiert, dann gibt's keinen Anfangsverdacht.
Mhm, verstehe.
Es ist zum Kotzen. Und an all dem, was dieser Fall an vielleicht oder könnte oder wäre, wenn's, ist dieser Batzen Mist offensichtlich richtig. Also es ist so. Es ist, es muss keine Verschwörung sein, es ist nur zum Kotzen. Mhm. Eine, also wirklich, ne?
Oh Gott, oh Gott. Aber kann das vielleicht daran liegen, dass es erstmal mit dem Fall an sich nichts nahe zu tun hat?
Das ist denen doch egal. Wenn wir beide jetzt eine Gerichtsverhandlung haben, einen Scheidungsprozess, einen Streit und ich sag, ja, aber wissen Sie was, der Claudio, Ihr Freund, wissen Sie was der macht? Der hat da drei Pflanzen zu Hause, da habe ich Marihuana gerochen, als ich dort war. Ey, da kommt ein verdeckter Ermittler so, entschuldigen Sie, wir sind hier, haben Gaszähler abmessen. Wir haben kein Gas. Zugriff! Und dann springen die zum Fenster rein und dann verhaften die deinen Arsch.
Okay.
Weißt du? Aber wenn ich sag, 14 Millionen Schwarzgeld sind verschoben worden von einigen der reichsten Nürnberger, dann, ja, da können wir jetzt eigentlich gerade nichts machen. Das hat ja gerade gar nichts zu tun mit dem Fall.
Mhm, okay, ja. Verstehe.
Stattdessen versucht man zu beweisen, dass Gustl Mollert nicht alle Tassen im Schrank hat. Man geht richtig weit, um nicht ermitteln zu müssen. Mhm. Das dazugehörige Gutachten soll ein Dr. Leipziger durchführen. Und ich nenne die Namen hier alle. Ich gehe dahin. Andere schreiben hier Dr. L. Ich nicht. Gustl verweigert jegliche Kooperation. Oh, das ist natürlich, er ist ein eigenbrötlerischer Typ, muss man ganz klar auch sagen. Hat auch diesen Schnurrbart und so. Er ist ein Charakter.
Ne? Mag ich eigentlich.
Er ist ein Charakter. Aber ich würde jetzt allen Leuten, die jemals in diese Situation geraten, ich würde euch sehr dringend raten, mit den Gutachtern zu kooperieren. Denn der Gedanke, dass wenn ich nicht zum Gutachter gehe, der kein Gutachten machen kann, der stimmt ja nicht. Sondern was dann passiert ist, dann machen die das Gutachten nach Aktenlage. Mhm. Und wenn in der Akte steht, du bist ein frauenschlagender Autoreifen, oder das war damals noch nicht, aber du bist ein frauenschlagender Verschwörungstheoretiker, der sich weigert, einen Gutachter zu sprechen.
Sieht schlecht aus.
Und dann gucke ich halt, was die Frau über dich sagt. Deswegen selber hin.
Verstehe.
Die gehen sogar noch weiter. Sie zwingen ihn 5 Wochen ins BKH, also ins Bezirkskrankenhaus Bayreuth, stationär. Sie verhaften ihn, bringen ihn dorthin, sagen, du bleibst 5 Wochen hier. In den 5 Wochen wirst du begutachtet. Er wird mit den auf den Rücken gefesselten Händen dorthin gebracht. Die Polizei verhaftet dich und bringt dich dann dahin. Mhm. Er weigert sich trotzdem. Und das ist ein großer, großer Fehler.
Wie ist es denn überhaupt, so ein Gutachten zu machen? Also wie fühlt sich das an? Ist das wie so ein Verhör oder ist das eher wie so ein Therapiegespräch, wo man das Gefühl hat, der andere ist auch an dir interessiert und will dir helfen?
Es kommt natürlich darauf an, warum die das Gutachten machen, aber es ist kein gutes Gefühl. So, also, ne, allein schon wieder, wir hatten es ja schon mal in einer anderen Folge so, du sagst was und der andere schreibt 20 Sekunden so und schreibt und guckt dann immer
aber
so.
Aber hat man das Gefühl, der ist gegen einen oder der arbeitet mit einem?
Man hat das Gefühl, er will einen ausreichen. Okay. Das Gefühl hat man definitiv. Und das ist auch wahr. Und falls du fragst, wie es bei mir gelaufen ist, weil ich ja sage, ja, macht mit eure Gutachten, bei mir ist es nicht sehr gut gelaufen. Aber trotzdem, lieber mitmachen. Das nun folgende forensisch-psychiatrische Gutachten des Dr. Leipziger liest sich nicht so gut.
Nach den 5 Wochen?
Ja, aber der hat ja nicht mit ihm gearbeitet. Er hat gesagt, ich rede nicht mit ihm.
In den 5 Wochen wollte er das auch nicht machen?
Nein, ich rede nicht mit ihm. Es gibt keinen Grund, mit ihm zu reden.
Das heißt, er hat einfach so ein bisschen nur 5 Wochen abgehangen?
Ja. Und hat auch sich verweigert, mit dem Klinikpersonal
zu kooperieren. Hatte der denn keinen Anwalt, der mal gesagt hat, sag mal, Spatzel, das ist nicht so eine starke Idee?
Kann ich dir gar nicht sagen, aber würde an der Stelle schon. Aber es ist einfach, es gibt Leute, ich kenne es auch, die sich weigern, sich begutachten zu lassen.
Ist es dann Angst davor, dass man hinter irgendwas kommen könnte?
Wir haben schon
auch
oft drüber geredet, wie Leute früher Psychologen und Psychiater und so. Ich brauche keinen Quacksalber, Nervenarzt oder so, ne? Hirndoktor, so weißt du? Mhm. Da gibt es ein Wort dafür, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Hm. Jetzt brauchen wir so dieses Geräusch, das die Grillen machen.
Heuballen.
Ach, Heuballen. Wüstenhexe.
Was meinst du denn? Weiß ich nicht. Quacksalber passt doch eigentlich.
Quacksalber ist ganz gut. Also jetzt pass auf, was er geschrieben hat, der Leipziger. Wie lese ich den denn? Faszinierend. Der Angeklagte hat ein paranoides Gedankensystem entwickelt. Besonders der Bereich der Schwarzgeldverschiebung, von dem der Angeklagte unkorrigierbar der Überzeugung ist, dass seine Ex-Frau und eine Reihe von Personen aus ihrem ehemaligen Geschäftsfeld beteiligt sind.
Hallo, hat er auch mal bei der Hypo-Vereinsbank nachgefragt?
Das ist so geil, ne? Die sagen, du bist verrückt, weil du glaubst eine Verschwörungstheorie. Leider ist die leider wahr und du bist halt, aber man nennt die da so, weißt du, das mit der Geldwäsche ist der Grund, warum er verrückt ist. Und da er nicht mitarbeiten will, gilt er als misstrauisch und uneinsichtig. Ich hasse diese Leute so sehr, ey, weil ich war in dieser Situation. Und ich versuche ja normalerweise immer so ein bisschen neutral zu bleiben, aber Gutachter sind mir manchmal noch verhasster als Staatsanwälte.
Aber du machst einen Podcast noch mit einer Gutachterin.
Ja, ich weiß.
Es gibt Ausnahmen, meinst du?
Na, sie begutachtet ja nicht mich. Leipziger liest übrigens im Prozess später, während er sitzt als Zeuge, als Sachverständiger, liest er aus einer falschen Akte vor.
Wie?
Hat einfach eine falsche Patientenakte und liest, bis irgendeiner sagt so, hä? So. Und da fragt man sich, wie einzelne Menschen so viel Macht über andere Menschen bekommen können, obwohl so offensichtlich ist, dass sie, wie wir alle, Fehler begehen. Besser kann man es als Gutachter ja gar nicht beweisen, als dass man aus einem falschen Gutachten zitiert.
Ja, ich finde alleine irgendwie jemanden als Verschwörungstheoretiker abzustempeln, wenn man nicht mal irgendwie nachfragt, ob das vielleicht wirklich stimmt. Das finde ich jetzt schon ein bisschen schwierig. Also diesen einen Anruf könnte man ja schon machen. Das ist ja jetzt nicht so viel Arbeit.
Die werden den Scheißdreck sagen, die Hypo-Vereinsbank. Aber man könnte, man muss ja nicht, es ist schwierig. Ich meine, wir hatten die letzten Jahre sehr viel mit, noch viel mehr mit diesem Begriff der Verschwörungstheoretik zu tun. Und wie oft hast du nachgeprüft, ob die Plandemie wirklich, weißt du? Wir haben auch einfach gesagt, ja, halt dein Maul. So, weißt du so?
Ja, aber ich bin auch kein Sachverständiger und muss über einen Menschen urteilen.
Vollkommen richtig. Aber der hat einen falschen Gutachten zitiert. Mollert ist nach den 5 Wochen wieder draußen und jetzt macht er das mit den Autos. In der Zeit passiert es mit
Und was
den Autos.
Sind das für Menschen? Wahllos?
Es sind alles Leute, deswegen konnten sie es immer auch so schön nachweisen. Alles Leute, die in dieser Akte genannt werden.
Also ein bisschen dumm.
Ja, er ist einfach stinksauer halt so. Und er so, die sind alle gegen mich. Und irgendwie sieht es ja auch wirklich so aus, als wären sie alle gegen ihn. Die Anzeige hat zu nichts geführt. Die Hypo-Vereinsbank schreibt ihm nicht zurück. Er wird in eine Klinik eingeliefert, so, ne? Natürlich. Und jetzt denkt er in seinem Kopf wahrscheinlich, die stecken da alle mit drin. Also jetzt verschwimmt die Realität vielleicht mit dem, was... Ich meine, eins muss man schon sagen. Die Ermittlungsarbeit der Polizei ist an der Stelle flawless. Weil die Akte haben sie haben anscheinend nicht ermittelt in die 14 Millionen Schwarzgeld. Aber rauszufinden, dass all deren Autos beschädigt wurden.
Mhm.
Das hat geklappt. Also ein Hoch auf die Arbeit der Polizei.
Aber was sind denn das jetzt genau für Leute? Sind das
reiche und mächtige Menschen.
Das Leute. Sind aber jetzt Leute, die mit den Konten oder
ja,
sind das Leute
sind
aus den Akten? Ah ja,
das sind die
Weil
mit den
sie
Konten.
Hat ja mehrere Akten, könnten ja jetzt auch der Staatsanwalt, der Gutachter
nee,
und
das
der...
Sind die mit den die Akten, ah, ja. die er geschickt hat, die Hypo-Vereinsbank-Geschichten. Die Inhaber der Konten, reiche Menschen... Ärzte.
Vielleicht wollte er ja auch damit dann irgendwie auf diese Fährte nochmal zurückführen.
Tatsächlich auch Politiker involviert. CSU, ich will es ja kaum sagen. Als nächstes ordnet das Gericht die Unterbringung Mollerts in einem psychiatrischen Klinikum an.
Schon wieder?
Yes. Gustl Mollert wird von Polizisten in seinem Haus festgenommen. Und damit es noch ein bisschen verrückter ausschaut, hat er sich oben auf dem Dachboden im letzten Eck versteckt hinter so ein paar Kartons.
Starkes Versteck.
Ja, die waren rein, Haus war leer und dann haben sie so eine heiße Teetasse so. Und so, okay, kann nicht weit sein. Und dann war er halt oben. Das siehst du natürlich jetzt nicht weniger verrückt aus. Und
naja,
jetzt,
so verrückt, finde ich, sieht man da nicht aus.
Wenn du hinter Pakistan auf deinem Dachboden hockst.
Naja, ein bisschen nicht durchdacht.
Ja, und
aber ich möchte mal dich sehen, wenn die Polizei unten da klopft. Also ich
echt,
weiß auch
du wirklich
sehen, ob ich mich da nicht auch so ein trottelig sein würde und mich direkt unter das Bett legen. Wahrscheinlich würde ich mich auch da verstecken, wenn der erst drauf kommt.
Es gibt super viele gute Verstecke. Es ist immer nur lächerlich, wenn du entdeckt wirst.
Ja.
Es gibt Leute, die haben sich in einem Kleiderhaufen versteckt. Das ist auch ein super Versteck, aber so du wirst entdeckt.
Ja, das stimmt.
Egal, wo du erwischt wirst. Es ist immer, ist es ein Moment, wo du dann so... Ah, okay, ja, es ist natürlich jetzt unangenehm für uns alle. Jetzt wird er nach Erlangen gebracht, wo ich auch mein Gutachten gemacht habe. Also wie gesagt, mein Gutachter mochte mich nicht. Werde ich nie vergessen, wir haben 2 Tage uns unterhalten und am Ende halte ich ihm so die Hand hin zum Abschied und er guckt mich an und dreht sich um, ohne mir die Hand zu schütteln.
Warum das denn?
Weil er ein Hurensohn war.
Unhöflich.
Hurensohn war. Ja, das ist mir noch nie passiert. Also, hallo? Weißt du, ich meine so... Vor allem, er war ja nicht mal unfreundlich während dem Gutachten, sondern er war halt, was er halt ist, ein Gutachter so, ne? Aber zum Abschied, die Handschuhe, das war lange vor Corona, ganz normal wäre das gewesen. So, wir haben 16 oder 12 Stunden uns unterhalten. Naja gut, nach einer Odyssee durch verschiedene Kliniken landet er schließlich im BKH Straubing, also alles Orte, die ich kenne.
BKH, ja?
Bezirkskrankenhaus Straubing.
Okay, genau. Das verschwimmt immer, ob du BKA oder BKH.
BKA Straubing.
Frag ich nochmal. BKH.
Ja, geht's. Ja.
Bundeskriminal.
Ha, oh, nee.
Bundeskrankenhaus. Bezirkskrankenhaus.
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 Genau. Im selben Jahr, 2006, ist es dann soweit und Mollert kommt vor Gericht. Und wie die meisten Leute, die wir in dieser Staffel behandeln, und das ist was, was wir noch gar nicht erwähnt haben in der ersten Folge, denkt auch Gustl Mollert zu diesem Zeitpunkt noch, spätestens bei der Verhandlung werde ich rauskommen. Da wird sich alles aufklären. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Unschuldige hoffen immer, dass die Wahrheit rauskommt. So, sie glauben, das wird sich klären und ich gehe nach Haus. Und da sieht man auch so ein bisschen die Blauäugigkeit, mit der Laien in so eine Gerichtsverhandlung gehen. Weil ich hatte dieses Gefühl, dass bei einer Gerichtsverhandlung die Wahrheit rauskommt, hatte ich mit 14 das letzte Mal.
Ich hätte das auch jetzt noch. Ich würde also vielleicht jetzt nicht mehr nach unserem Podcast, aber vorher hätte ich immer schon gedacht, dass
aber du warst
die Wahrheit in Anführungsstrichen rauskommen wird.
Weil du noch nie auf einer warst.
Ja, ja.
Dann merkst du dann, dass du darüber gar nicht reden darfst. Sobald du anfängst zu erklären, sagen die, ja, aber warten Sie mal, es tut jetzt hier nichts zur Sache, es geht nur um den und den Vorfall. Ja, aber der Vorfall liegt ja damit zu. Nein. Weißt du, also die lassen dich nicht reden. Man lässt dich nicht. Es ist nicht wie bei Barbara Salisch.
Mhm.
Es interessiert nie, es wird nie, es wird bei einer Gerichtsverhandlung ist noch nie was Neues rausgekommen. Also, weißt du, es ist immer, die wissen alles schon.
Mhm.
Und was anderes lassen sie nicht zu. Vielleicht hätte auch Gustl Mollert nicht so viel Hoffnung gehabt, wenn er gewusst hätte, wer sein Richter ist. Der ehrenwerte Herr Brixner, ich hau heute alle Namen raus, der war nämlich kein netter Richter. Ich kann das ganz klar sagen, ich habe ihn nämlich mal bei einer Verhandlung in Nürnberg erlebt und er hat rumgetobt, hat mich angeschrien, was ich mir einbilde, was mir einfällt, hat mich danach sogar noch angezeigt wegen Falschaussage, nur weil ich gesagt habe, dass ich, okay, ich habe auch, die haben einen Typen, er so, ja, und der hat mit Marihuana verkauft, bla bla, und ich so, wissen Sie, eins, also ich kann, ich weiß nicht alles, aber eins weiß ich mit Gewissheit, dass der Herr T. noch nie in seinem Leben Marihuana verkauft hat.
Da hast du gelogen?
Ah, wie gedruckt. Und die sind ausgefallen.
Aber dann hat er das doch zu Recht dich angezeigt.
An der Stelle kann man, ja, kann er, aber an der Stelle kann man auch einfach mal sagen, ja, jetzt seien Sie nicht albern und mich nicht anschreien wie ein 12-Jährigen. Er hat voll seine Nerven verloren, hat einen roten Kopf bekommen und so. Und dann hat der Staatsanwalt so eingelenkt von der Seite. Ja, aber jetzt, Herr Paulus, woher wissen Sie denn das? Sie sind ja nicht 24 Stunden mit ihm zusammen. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Fähigkeit zur Deduktion.
Oh Gott, ist das ekelhaft.
Weißt du, was der Staatsanwalt gesagt hat? Das war doch dumm.
Nee. Also,
Sie meinen Detektivfähigkeiten. Er hat das Wort nicht gekannt. Deduktion. Ich so, naja, ich meine schon, was ich sage und so. Und dann ist der Richter wieder ausgeschüttet. Also ich war ja auch ein extrem
unangenehm,
unerträglich.
Vielleicht kann man den Richter da auch irgendwie ein bisschen verstehen.
Ich möchte mich selber als 8-Jährigen hätte man mich ertränken müssen. Da war ich, während ich dann den Leuten, da hätte ich, während du mich ertränkst, hätte ich dir erklärt, dass der Triceratops eigentlich der stärkste aller Saurier wäre. Und wenn man so guckt, der Brontosaurier ist gar nicht der größte Saurier. Ich war wahrscheinlich so klugscheißerisch.
Du warst noch der Klugscheißer.
Widerlich. Ich, bist du jetzt echt überrascht?
Ja, schon.
Weil ich heute so überhaupt nicht so bin.
Nee, also so ein super Klugscheißer bist du nicht. Du bist schon so, bist dir manchmal unangenehm oder. Das ist eine schlechte Eigenschaft von dir.
Sehr schlecht.
Dass wenn man etwas nicht weiß, ja, also zum Beispiel haben wir das manchmal hier so irgendwelche Internetabkürzel oder Internetkürzeln oder so ein Kram, ja. Was für dich so was so kompletter, keine Ahnung, Internet-Yuppie-Sprech ist, so, wo ich denke so, ey, sorry, aber hänge ich immer nicht drin. Ich würde sowas nicht sagen wie woke. Ich kenne woke, aber ich sag sowas nicht. Aber manchmal hast du so, und dann kenne ich irgendwas nicht, ich gebe dir Cloud oder so, ja. So, und dann sage ich, nee, kenne ich nicht. Und dann wertest du einen so ab, dass man so doof ist, es nicht kennt. Das ist eine schlechte Eigenschaft von dir. Aber trotzdem bist du nicht ein Klugscheißer.
Danke. Gut, dann haben wir da, kannst du ruhig, jetzt haben wir das auch mal geklärt.
Ja.
Also, dass ich auch
habe ich das auch mal sagen dürfen hier.
Cool, nee, kannst du immer sagen. Okay, wie komme ich jetzt da wieder rein? Also ja gut, dann stirbst du ja vollkommen mit dem Richter Brixner überein, mich damals aus dem Gerichtssaal entfernen zu haben.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ich hatte aber auch, mein Gott, das war mein Freund. Ich werde gegen meinen Freund keine Aussage machen, das können die gleich vergessen.
Na, dann halt doch einfach den Mund.
Der fragt mich halt nicht.
Ich
war doch im Knast, die haben mich ja geholt. Wenn die mich jedes Mal holen, kriegen sie jedes Mal. Ich habe 3-mal Falschaussage bekommen für den. Jedes Mal habe ich falsch ausgesagt. Ist so, Mann. Verhaftet die Falschgeldschmuggler und nicht die Kiffer. So, bei Mollert läuft es nicht besser. Tatsächlich verbietet der Richter ihm, über die Schwarzgeldgeschäfte zu reden. Während der Verhandlung, er darf darüber nicht reden. Das interessiert hier keinen und darüber wird hier nicht verhandelt. Und es ist 1:1 der Tonfall. Ich sag's dir, so war der. Und wenn Mollert noch einmal davon anfängt, droht ihm Brixner, wird er ihn des Saales verweisen. Ähnlich wie bei mir. Und man könnte fast meinen, das war halt sein Stil. Und jetzt denk nicht, dass ich das nur sag, sondern das steht sogar in den Zeitungsberichten über die Verhandlung, dass der Richter ihn angeschrien hat. Mehrfach. Nun kommt später aber was raus, was irgendwie Ja gut, mich nicht überrascht. Und zwar, dass Brixner mit dem neuen Mann von Petra eine enge Freundschaft pflegte. Oh. Sie waren öfter nach dem Handball zusammen noch ein Bier trinken.
Aber dann dürfte der doch den Fall gar nicht übernehmen.
Hätte, sagt man ihm dann später auch gesagt in dem Wiederaufnahme. Und dann sagt er aber, wieso sollte das mein Urteil trüben?
Ja, weil er ein Mensch ist.
Wie, was, ich bin ein Richter. Ja, und in meiner Funktion als Richter kann ich sehr wohl abwägen, wo ich unparteiisch sein kann und wo nicht. Und so hat er die Richterin angeschrien, wieder beim neuen Verhalten, obwohl er als Zeuge geladen war.
Oh, ein bisschen, das ist aber wirklich ein bisschen
jetzt wird's dir komisch.
Vermessen. Na, gut. Na, ich finde es einfach vermessen.
Ich hoffe.
Ich glaube auch nicht, dass ich einen fairen Urteilsspruch geben könnte.
Gegen
wenn
jemanden,
es
den du leiden kannst.
Ja, wenn es jetzt um dich ging, glaube ich das auch nicht. So.
Oh, das ist aber süß.
Ja, ist so.
Aber deswegen bist du auch kein Richter, würde jetzt der Herr Brixner sagen. Ja. Wie gesagt, ich habe den Typ selbst erlebt. Ich kann sagen, dass ich ihn zutiefst verabscheue und ganz losgelöst von dem Fall hier ist er mir menschlich unglaublich unangenehm. Und es passt alles zusammen. 8 Stunden lang wird verhandelt und Prozessbeobachter, wie gesagt, schreiben den Vorsitzenden Richter Otto Brixner als offen, feindselig und unbeherrscht gegenüber dem Angeklagten. So viel zur Unparteilichkeit eines Richters. Wer das noch nie erlebt hat, kann es sich nicht vorstellen. Das Urteil ist ziemlich spannend, denn Mollert wird freigesprochen. Yay! Hast du gar nicht gedacht, ne?
Nee.
Aber es hat einen Haken. Denn er wird freigesprochen, da er zur Tatzeit vermindert bzw. nicht schuldgefähig
wird. Paragraph 20.
Paragraph 20. Und das ist gut.
Das ist ja nicht wirklich ein Freispruch.
Ist es gut?
Naja, er muss jetzt in die Klinik, glaube ich.
Richtig. Gleichzeitig ordnet man die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Gustl Mollert wird nach Paragraph 63 als für die Allgemeinheit gefährlich eingestuft.
Hä?
Es besteht die Wahrscheinlichkeit.
Ach so, wegen des Reifenschneidens?
Ja, weil er seine Frau verprügelt hat.
Aber ist jeder, der einmal wegen einmal häuslicher Gewalt in allgemeinen Gefährdung?
Nur wenn du einen 63 kriegst und einen Paragraph 20.
Das verstehe ich jetzt nicht so.
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass er ohne die Maßnahme erhebliche rechtswidrige Taten begeht. Und das ist ein richtiges Brett. Denn im Gegensatz zu einer Haftstrafe gibt es beim 63er kein Enddatum. Man bleibt so lange in der Psychiatrie, bis die Ärzte und Gutachter einem bescheinigen, dass man nicht mehr gefährlich ist. Und das kann auch einfach nie passieren. Die nächsten 3 Jahre verbringt er im BKH Straubing. In der Zeit wird Revision abgelehnt. Also, ne? Hier sagen unsere Podcast-Kollegen gerne mal, der Bundesgerichtshof käme zur gleichen Einschätzung wie das Gericht in Nürnberg. Das stimmt nicht. Leute, eine Revision befasst sich nicht damit, ob dies wahr ist oder unwahr, was sie sagen, sondern eine Revision in Deutschland beschäftigt sich nur damit, ob das Urteil rechtssicher ist, ob da irgendwelche Fehler drin sind, ob das im juristischen Sinne korrekt ist. Und wenn das ist, dann ist es egal, ob das stimmt oder nicht.
Also wenn es nicht sinnvoll ist, es nochmal aufzurollen, dann lehnen wir
ab. An der Stelle lehnen sie ab, wenn der keine Fehler gemacht hat in der Urteilsbegründung im Grunde. Die Ärzte in Straubing bescheinigen ihm eine ausgeprägte, wahnhafte Störung.
Und worauf berufen die sich wieder auf diese Schwarzgeldkonten?
Er hört nicht auf, von den Schwarzgeldkonten zu reden.
Aber ist auch ein bisschen komisch, warum er da immer wieder von anfängt. Was soll das denn? Der kann doch, also,
ja, aber das, ist ja
das
der Grund,
bringt ihn doch nicht weiter.
Das Ding ist, die Vorstellung, dass einen die ganze Welt für verrückt hält, während man die Wahrheit sagt,
ja, das ist
einfach gruselig.
Ja.
Und irgendwann kommst du immer wieder. Und es gibt auch ein weiteres Gutachten, dabei geht es das ist es jetzt. Er hat sich bis jetzt immer allen Gutachten widersetzt. Und jetzt kommt ein weiteres Gutachten, da geht es darum, dass man ihm die Geschäftsfähigkeit aberkennen will. Heißt, sein Hausstand muss aufgelöst werden. Seine Sachen kommen weg. Alles. Der Mann verliert alles. Und wenn man sich da mal reindenkt, stell dir vor, du sitzt in der Psychiatrie. Rechts und links hast du Leute, die wirklich irre sind. Von Kot schmeißen bis über Kinder umgebracht, bis alles ist dort, ja?
Die Ärzte, lebenslang musst du da vielleicht
sitzen. Du bleibst erstmal hier. Und die Ärzte verlangen, dass man sich von dieser fixen Idee der Verschwörung verabschiedet und endlich an sich arbeitet. Und dann kriegst du einen Brief, in dem dir mitgeteilt wird, dass dein eigenes Hab und Gut entsorgt werden soll. Auf deine Kosten.
Darf ich kurz eine Sache noch fragen? Hm? Hat denn die Hypovereinsbank nie die Leute, die das gemacht haben, auch mal irgendwie angezeigt? Also
natürlich
die eigenen Mitarbeiter?
Natürlich nicht.
Aha. Ich hätte gedacht, das müsste man, weil das ist doch eine Straftat.
Vielleicht gab es eine Verschärfung des Bankengesetzes. Yes, aber früher haben Banken gar nichts gemacht. Denn so mit, wollen die in den Medien sein oder was?
Nee, das verstehe ich schon. Ja. Aber trotzdem ist es ja eine Straftat, für die jemand abbüßen müsste, könnte, dürfte,
niemals
sollte.
Niemals würde eine Bank dich anzeigen. Also einen eigenen Mitarbeiter. Da musst du schon, also.
Okay.
Die haben eigene Ermittler. Banken und Versicherungen haben eigene Ermittler. Das hat der Florian Homme auch mal erzählt. Also sind die, bevor das LKA da war, waren die Ermittler der Deutschen Bank bei ihm. So, da kommen 20, 30 Leute und sagen, wir nehmen jetzt hier alles mit. Mhm. Man versucht ihm jetzt einen gesetzlichen Betreuer zu verpassen, man versucht ihn zu Britneyen, weißt du, ich meine, also er wird jetzt ge-Britney Spears so. Und wie soll er jetzt da noch freundlich und ausgeglichen bleiben? Wie willst du jetzt noch? Jetzt spätestens ist es vorbei. Babyfotos weg, Geburtsurkunde, Unterlagen weg, Kleidung, Erinnerungsstücke, alles, was du besessen hast, kommt weg. Und nachts wird er teilweise alle 90 Minuten geweckt, um zu überprüfen, ob er sich selbst verletzt. Er hat nur eine Stunde Aufgang, er hat keinen eigenen Fernseher. Psychiatrie in dieser Form ist schlimmer als Haft. Trotz allem findet der externe gute Dr. Simmel keinen Grund für die Errichtung einer gesetzlichen Betreuung. Er sagt, der Betroffene ist vollkommen geschäftsfähig. Der ist normal, sagt er. Der, mit dem kannst du ganz normal reden. Ja, weil das ja nicht, der hat ja nichts mehr mit Staatsanwaltschaft zu tun. Das ist ein normaler Typ von außen, der was ganz anderes bewerten soll. Und dieses Gutachten interessiert keinen der Verantwortlichen. Okay. Bollard bleibt als wahnhaft gemeingefährlicher Irrer hinter Gittern. Jedes Jahr wird die Maßnahme überprüft, jedes Jahr wird sie abgelehnt. Wird die Maßnahme halt bestätigt. Weiter. Der Leiter der Forensik sagt, und das ist sehr, sehr treffend, und das müssen wir im Kopf haben, und das ist der Wahnsinn hinter all dem. Es ist nicht unsere Aufgabe, ein Urteil in Frage zu stellen. Es geht darum, einen Menschen durch Therapie zu verändern. Verstehst du? Das ist das, worüber wir geredet haben. Ihnen ist egal. Der kann jetzt nicht sagen, ja, okay, wir glauben eigentlich, dass das Urteil gar nicht stimmt, sondern wir müssen glauben, das, was da ist, was die gesagt haben, stimmt. Und davon müssen wir ausgehen.
Ja, aber die können ja auch davon ausgehen, dass er von mir aus da eine Verschwörung sieht oder auch, dass er seine Frau da irgendwie häuslicher Gewalt angetan hat. Aber trotzdem ist die Frage ja am Ende, also könnten die ja einfach merken als Spezialisten, dass der Typ doch alle Latten am Zaun hat.
Er weigert sich natürlich auch groß mitzumachen, ne? Weil er sieht die Sache selbst so als Versuch, ihn mundtot zu machen, ne? Und seine Persönlichkeit zu diskreditieren. Und das Ding ist, die Psychologen sehen es so, kein Eingeständnis der Schuld, keine Chance auf Therapieerfolg, folgerichtig keine Veränderung der Persönlichkeit. Mhm. Also keine Freilassung.
Verstehe.
Genau so ist es. Weißt du, so, du musst vorne anfangen.
Also unschuldig darf man da nie sein.
Das solltest du wirklich nicht sein. Er wird auch zurück jetzt wieder nach Bayreuth verlegt. Der dortige Chefarzt hat ja eins der ersten Gutachten geschrieben. Und so, warum sollte der jetzt an seinen Worten zweifeln? Und er schreibt, es gibt keine wesentliche Veränderung in Bezug auf seine Wahnvorstellung. Er glaubt immer noch, man wolle ihn als Mitwisser aus dem Weg räumen. No shit, Sherlock. Es ist ja auch so. Und weiter schreiben die Bayreuther, und das finde ich so krass, während all der Jahre hier hat er zu den Pflegemitarbeitern nicht einmal ein Verhältnis zugelassen, das Smalltalk erlauben würde. Diese generalisierte Misstrauenshaltung sehen wir in unmittelbarem Zusammenhang mit der Störung des Patienten. Mhm. Auf Deutsch, der möchte nicht mit uns reden, der findet uns kacke und das zeigt, dass er verrückt ist. Mhm. Anstatt zu sagen, der möchte nicht mit uns reden, weil wir ihn einsperren, obwohl er nichts gemacht hat. Weißt du so? Obwohl er sich selber, also es ist wirklich, die Medien nehmen jetzt diesen Fall auf und immer wieder berichtet man über ihn und das ist sein Glück, das ist sein großes Glück. Es gibt Reporter, die sich den Arsch aufreißen, um an diese ursprünglichen Unterlagen zu kommen. Er hat ja nichts mehr, er besitzt nichts mehr.
Wahnsinn.
Und sie stoßen auf den ursprünglich internen Bericht der Hypovereinsbank. Die hatten nämlich was geschrieben, ne? Und jetzt ist die Kacke am Dampfen. Jetzt kommt raus, dass die Leute gekündigt haben. Jetzt kommt raus, dass die ganzen Hinweise äußerst glaubwürdig waren. Jetzt kommt raus, dass Schwarzgeldverschiebungen stattgefunden haben. Und die Justizministerin Beate Merk, die zuvor alles getan hat, um Moller lebendig zu begraben, die war involviert in diesem Fall. Sie hat die Wiederaufnahmen abgelehnt. Sie hat immer wieder Druck gemacht, dass dieser Mann als gemeingefährlich verurteilter Verbrecher in der Psychiatrie bleibt. Mhm. Sie ändert nun aufgrund des öffentlichen Drucks ihren Kurs. Und es wird, was auch eigentlich eine Schweinerei ist, auf ihr Anraten ein Wiederaufnahmeverfahren eingeleitet. Normalerweise sollte sowas nicht erlaubt sein, aber in dem Fall ist es ja dann so gesehen was Gutes. Mhm. Die Psychiater versuchen weiter, alles ihn als gefährlich einzustufen.
Warum und, denn?
Weil wenn die davon weggehen, was sind sie dann für Menschen? Dann haben sie 7 Jahre lang jemanden eingesperrt, der Autoreifen zerstochen hat. Mhm. Also müssen sie. Sie müssen. Und es ist ja der Dreck. Es ist so dieses eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.
Verstehe.
So, du kannst jetzt nicht sagen, ach, jetzt. Wie, wir haben darüber geredet. Warum bleiben Leute dabei, dass sie unschuldig sind?
Ja, ja.
Genauso ist es da. Warum bleiben die dabei, dass du schuldig bist? Und am 6. August 2013, da war ich in Haft und ich erinnere mich an den Tag. Also ich erinnere mich an das Bild damals, das ich gesehen habe. Punkt 12 Magazin habe ich damals gesehen. Der Beschluss des OLG Nürnberg, Mollert es unverzüglich freizulassen. Die Wiederaufnahme macht das alte 63er-Urteil hinfällig. Der Mann kommt frei. Und jetzt pass auf, innerhalb von 3 Stunden muss Mollert die Klinik verlassen. Er besitzt nichts, ist in keinster Weise auf die Entlassung vorbereitet. Er fragt sogar, er bittet die Betreuer, ob er nicht ein paar Tage länger bleiben kann, weil er noch niemanden erreicht hat, der ihn abholt.
Oh Gott, ist ja tragisch.
Abgelehnt. Abgelehnt. Man hat ihn 7 Jahre lang
das ist ja alles echt richtig getan. Räulich.
Und dann setzt man ihn in 3 Stunden vor die Tür.
Krass.
Drecksäcke. Ich selbst erinnere mich, ich weiß noch dieses Bild und es ist, der kommt raus aus der Klinik, weil die Reporter wussten Bescheid, die haben ja ihm geholfen, dass es überhaupt passiert. Und dann kommt er raus und dann hat er so eine Topfpflanze in der Hand.
Ach Gott.
Und sieht super verwirrt aus, halt, und super verrückt, weil er 7 Jahre in der Irrenanstalt gesessen ist. Du wirst dir davon nicht gesünder im Kopf. Nee. Das schadet dir ja. Stell dir mal
und
vor.
Ist auch traumatisch.
Entweder sind die Leute Betreuer, mit denen du redest, mit denen willst du nicht reden, weil die alles, was du sagst, gegen dich führen, oder du redest mit vollkommen gestört. Da sitzt ein Typ dann auch neben dir, der hört dir vielleicht 2 Wochen so zu und sagt, das ist ja echt eine Frechheit, eine krasse Frechheit. Was haben die? Schwarzgeld, am Mai, eingeklüngelt. Ach, ich hab voll Mitgefühl mit dir. Ey, darf ich dir mal was zeigen? Und dann langt er so in die Tasche und holt so einen Kotbatzen vor. Was hältst du hiervon? Und so, weiß ich mal, du so, ich dachte, du wärst normal. Nein, keiner dort ist normal.
Mhm.
Für mich steckt da so eine Menge drin.
Und wo ist der dann hin?
Der ist dann erstmal zu einer Freundin, zu einer Unterstützung, konnte dort aber auch nicht bleiben und ist dann, hatte eine Odyssee hinter sich. Ich weiß noch, dass ich dieses Bild damals gesehen habe und für mich steckte da so eine Menge drin. Hoffnung, dass es auch für mich irgendwann vorbei sein kann, weil es hieß, der bleibt für immer.
Mhm.
Dann aber auch so Unsicherheit. Ich weiß noch genau, weil ich mir gedacht habe, ich will nie so verwirrt aussehen wie der. Ich will nicht so rauskommen und mir so, der sah aus, das war so, er hat ja gewonnen, aber irgendwie tut er jedem nur leid halt. Ich konnte sehen, dass er nicht wusste, was als nächstes kommt. Und das hat mir ein schlechtes Gefühl gemacht. Du weißt, wie ich bin. Ich brauche Struktur. Und ich erinnere mich aber auch, dass die Freude bei mir überwog, weil ich hasste diese ganze Bande, die Merck, den Beckstein, die ganze CSU-Bande. Es kam nämlich raus, dass sehr viele CSU-Funktionäre in diesem Skandal involviert waren, so mit den die Leute waren in der Partei.
Mhm.
So. Was auch erklärt, wieso Richter, Staatsanwälte das nicht wollen. So, was sollen wir jetzt? Wegen einem Irren hier irgendwie vor der Wahl? So? Nee. Und es ist immer vor der Wahl. Es war ein Sieg für ihn und damit auch für mich und so und für alle, die unter dem Regime litten. Und ich war in dem Regime direkt unter Beate Merck. Die hat die JVA Straubing besucht, die ist da durchstolziert. Ich habe die gesehen.
Ja, aber du hast ja noch was gemacht.
Ja, aber deswegen hätte ich trotzdem gerne ein Telefon oder ein Besuchsrecht.
Ach
mit.
So, ja,
oder ich hätte gerne Ehebesuche. Das sind ja die Dinge, die diese Person direkt ablehnt. Mhm. Außerdem sehe ich ja rechts und links Leute von mir, die auf ihren Befehl nicht entlassen werden.
Mhm.
Na, wo sie noch ein Gutachten fallen und noch ein Gutachten fallen. 2747 Tage war er eingesperrt.
Wie viel Geld hat er bekommen?
Erst sprach die bayerische Justiz ihm 70.000 Euro zu. Das sind etwa 25 Euro pro Tag. Das ist dieser Satz.
Der sich nochmal geändert hat vor kurzem.
Der sich geändert hat. Dabei wird aber auch nicht darauf eingegangen, dass sein Elternhaus zwangsversteigert wurde. Man kann ja die Grundsteuer nicht bezahlen, wenn man im Knast ist. Du verlierst alles. Was? Dass er nichts verdienen konnte, nichts in die Rentenkasse einzahlen konnte, sein Ruf für immer ruiniert ist. Und deswegen klagt Mollert weiter. Und nach einem jahrelangen juristischen Tauziehen hat er mittlerweile den Prozess gegen den Freistaat Bayern gewonnen, die ihm 600.000 Euro Entschädigung zahlen muss.
Wenigstens.
Man denkt auch immer, mit der Entlassung ist es dann vorbei, aber der richtige Struggle geht erst los. Die Jahre, die ihm fehlen, die Angst, dass das wieder passieren kann, das Stigma, das Trauma. Ich habe den Typen, wenn du ihn heute siehst, der ist immer noch, der ist
gebrochen.
Nicht, der ist gebrochen. Der ist durch. Weil einfach auch dieses zwischen Menschen mit so schweren psychiatrischen Erkrankungen leben, macht was. Weißt du, das macht was mit dir. Der hast niemanden zum Reden. In Nürnberg ist er eine Berühmtheit. So, das Volk steht hinter ihm. So. Nürnberger sind schon immer so ein bisschen so, dass man den Underdog ja, dann so feiert. Und er hat dazu was ganz, ganz Tolles gesagt. Weil egal, wo er hinkommt, irgendwie immer begrüßt ihn jemand freundlich in jedem Blumenladen, in dem Ding. Und er hat gesagt, es ist doch bezeichnend, dass man einem gemeingefährlichen Irren mehr glaubt als Richtern, Staatsanwälten und Politikern. Schönes Schlusswort. Bleibt zu sagen nochmal, ohne den Druck der Medien und diesen großen Kreis an privaten Unterstützern wäre dieser Mann nie wieder entlassen worden. Das können wir vergessen. Einige der Freunde von ihm, die haben sich rausgelehnt aus dem Fenster, sind teilweise selbst angezeigt worden, wegen Falschaussagen, wegen allen möglichen Sachen, die versucht haben, ihm zu helfen.
Mhm.
Ich frage zum Schluss, schuldig oder unschuldig? Fehler gemacht, ja? ob er schuldig war an dem Angriff auf seine Frau. Wir werden es nie erfahren. Petra Mollert ist verstorben an Krebs. Sie hat alles getan, dass er für immer hinter Gittern bleibt. Sie hat alles getan. Sie hat jede einzelne Aussage gemacht, die man machen kann. Sie hat alle Schritte unternommen, um ihn. Man hat damals immer von Verräumen gesprochen.
Verräumen?
Ja, das ist so ein bisschen fränkisch. Ja, der wird verräumt halt.
Was heißt das?
Wie wegräumen, wegschaffen, verräumen.
Mhm.
Und es hat eher geklappt. Und es sollte uns allen sehr, sehr, sehr zu denken geben. Vor allem die Macht der Gutachter ist in diesem Fall beachtlich gewesen. Und dieser Catch-22, wenn du so willst, dass du sagst, naja, solange sie nicht aufhören, von ihrer wahnhaften Idee mit der Verschwörung zu glauben, ne, und zuzugeben, dass sie da Mist erzählt haben, da können wir sie dann leider nicht anders anstufen als verrückt.
Mhm.
Und dass sie nicht mit uns arbeiten wollen, ist natürlich nochmal ein Zeichen dafür, dass sie verrückt sind.
Ja, da ist irgendwie ein Fehler im System.
Vor allem, ich sagte, wenn er mit ihnen zusammengearbeitet hätte, im Vollzug macht man so, wenn du nicht mitarbeitest, dann bist du subversiv und arbeitest nicht mit am Vollzugsziel. Wenn du aber sehr gut mitarbeitest, dann schreiben sie so, ja, Vollzugsschleicher, schleicht sich durch den Vollzug und versucht nicht aufzufallen.
Schleimer?
Schleicher.
Ja, aber ist das was wie ein Schleimer?
Nee, ein Schleicher ist jemand, der versucht, obwohl er eine andere Agenda hat, nicht aufzufallen.
Mhm.
Das ist Schleichen. Schleimen ist, ich tue so, als wäre ich nicht.
Okay, ich dachte, das wäre es gleich. Okay, verstehe. Hab ich noch nie gehört.
Also sehr, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig. Wenn du einmal in die Situation kommst, bist du eigentlich im Arsch. Ich meine, schuldig an der Sachbeschädigung, ja. Selbst wenn er an der Körperverletzung an Petra schuldig ist, 2 Jahre, 2,5 Jahre, mein Gott, was.
Mhm.
In diesem Sinne ein fettes Unschuldig von mir und ich wünsche ihm alles Gute für den Rest seines Lebens.
Hui. Max, thank you. It was a pleasure.
Hast du Spaß gehabt?
Yep.
Gehörst du auch in die
Spaß,
Psychiatrie?
Spaß.
Bist du auch in die Psychiatrie?
Ich? Nee.
Bisschen ausruhen, ein bisschen abschalten.
Ich gehöre ins Bett. Und du?
Ich fahre jetzt heim.
Geil.
Also ihr Lieben.
Es war schön.
Gerne eure Meinung zu Gustl Mollert. Ich meine, es ist ein absurder Fall. Es ist ein absurder Fall. Also, macht's gut, ihr Lieben.
Schick uns gerne mal Feedback einfach per Instagram. Und damit schönen Tag noch. Ciao.
Das war Pollux, unschuldig im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, unschuldig im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.